Wir sind hier zu Hause bei Usama Al-Jamani. Wir trinken Tee und essen Cookies und Nüsse. Usama, erzähl uns, wie viele Sprachen sprichst du?
Die Sprache, die ich als erste Sprache bezeichne, ist natürlich Arabisch. Und dann die gelernten Sprachen sind Englisch, Deutsch und während des Studiums habe ich Persisch ein bisschen gelernt und ein bisschen Hebräisch, was ich jetzt versuche, diese zwei Sprachen wieder zu erfrischen, weil ich fast alles total vergessen habe.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Kurator Damian Jurt im Gespräch mit Gästen.
Ich möchte sehr gerne zu Beginn nun ein paar Worte kurz sagen zum Grund, warum wir uns heute hier treffen. Der Grund ist eine thematische Ausstellung, die wir am Bündner Kunstmuseum realisiert haben. Es ist eine Ausstellung mit dem Titel «Wie Sprache die Welt erfindet». Diese Ausstellung nimmt als Ausgangspunkt die Mehrsprachigkeit des Kantons Graubünden. Der Kanton Graubünden ist historisch geprägt durch eine Vielsprachigkeit. Das war vor dem 18. Jahrhundert, war das Rätoromanische noch die gesprochene, dominanteste Sprache. Mittlerweile hat sich das zugunsten von Deutsch natürlich verschoben, aber aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung mit Tourismus und so weiter ist Kanton Graubünden mittlerweile natürlich ein vielsprachiger Kanton. Aber der Grund, warum wir diese Thematik aufgreifen im Rahmen einer Ausstellung thematisieren, ist eben, dass es für Kanton Graubünden ein ganz wichtiges kulturelles Phänomen ist, diese Mehrsprachigkeit. Wir fragen aber im Rahmen dieser Ausstellung immer danach, was ist die Sprache nicht nur im Kanton für eine Bedeutung, sondern wir fragen danach, was sind die universellen Bedeutungen von Sprache. Und genau darüber möchte ich auch heute mit Usama Al-Jamani sprechen. Wir haben zur Ausstellung ein Buch herausgegeben. Dieses Buch beinhaltet literarische Texte. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, wenn wir ein Buch machen zur Ausstellung, mit dem, die die Sprache als Angel- und Drehpunkt hat, dann möchten wir in diesem Buch literarische Texte, Texte, die halt uns eine Welt eröffnen, die Welt erfinden und uns neue Perspektiven geben auf das, was Sprache eben ist. Und aus diesem Grund sind wir heute zusammen, Usama. Ich möchte sehr gerne heute über deinen Text reden. Ich möchte sehr gerne über deine Gedanken zum Thema Sprache und Kunst reden. Du bist 1971 in Bagdad geboren. Du hast selber erwähnt, du hast arabische Sprache studiert. Du bist dann in die Schweiz gekommen, nachdem du ein regimekritisches Theaterstück geschrieben und inszeniert hast. Musstest dann flüchten, bist in der Schweiz angekommen. Musstest dann Deutsch lernen als Sprache, um dich auch hier zurechtzufinden. Und das ganz Besondere und Interessante finde ich, und das wäre auch ein bisschen meine Anfangsfrage, du schreibst deine Prosa auf Deutsch und nicht auf Arabisch. Du schreibst eigentlich in einer Fremdsprache zu Themen, die dich berühren und die dich ein Leben lang beschäftigt haben. Bitte erzähl uns, warum schreibst du auf Deutsch und nicht auf Arabisch?
Weil es ist eine Notwendigkeit, dass das in einer fremden Sprache geschrieben wird, eins. Und zwei, vielleicht, weil ich eben hier lebe, hier mein Publikum, versuche ein Publikum hier zu schaffen. Und als drittens natürlich ist auch nicht zu verleugnen, dass das ist nicht leicht in der gleichen Sprache das Geschehene oder die Zeit einer Diktatur in der gleichen Sprache, ich meine die Sprache der Diktatur oder des Geschehens, zu schildern, zu erzählen. Diese Notwendigkeit bezieht sich auf wie nötig ist diese Distanz von dem, was geschah ist und von dem, was erzählt wird, darzustellen. Und natürlich in der deutschen Sprache habe ich die Freiheit, das zu erzählen, versuchen, das zu formen, zu verkörpern, nahezukommen und von mir ein bisschen auch zu entfernen. Es ist wie ein Versuch, dass du mitten im Erzählen bist, aber gleichzeitig bist du ein Beobachter, ein Schilderer und nicht eine Figur des Geschehens. Wobei das sehr gut passieren könnte, wenn ich das alles auf Arabisch erzählen würde.
Also du schöpfst eigentlich aus deiner eigenen Geschichte, aus deiner Biografie, aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast im Irak, indem du aber auf Deutsch schreibst, schaffst du eine Art, versetzt du dich gewissermaßen in eine beobachtende Distanz zu dem selber erlebt und erlaubst dir, aufgrund dieser inneren Distanz, die du schaffst, auch darüber zu reflektieren. Kann man das so sehen?
Ja, kann man auch so sehen. Es ist aber nicht nur aus der irakischen sozusagen schwierigen Zeiten der Diktatur zu schöpfen, sondern auch die Spagat, diese nicht nur Spagat, sondern diese Zerrissenheit zwischen damals und jetzt. Wie stellt sich dar die Vergangenheit in dieser Gegenwart, wo ich jetzt lebe? Und natürlich, dass das alles geschah, nachdem ich Zeit für mich genommen habe, für meine Sprache, nämlich mehr als 15 Jahre, das nachzudenken und versuchen, nicht nur Deutsch zu lernen, sondern auch die passende Sprache zu finden, um zu erzählen. Ist das erzählbar? Ist das jetzt wirklich ein Bedürfnis, das zu erzählen? Oder inwiefern darf ich das erzählen oder darf ich nicht? Und wenn ja oder nein, warum? Und sobald ich diesen Fragen, also ich sage nicht eine definitive, definitiv geantwortet habe, aber sobald ich das sozusagen eine Antwort für mich gefunden habe, habe ich begonnen zu schreiben, habe ich versucht, mein Leben hier auch in der Schweiz irgendwie zu verknüpfen mit dem Leben. Was heißt Theater für mich jetzt da in der Schweiz und wie war das Theater dort? Inwiefern jetzt die Freiheit spielt eine Rolle, um das Gleiche neu zu definieren? Und diese neuen Definitionen der gleichen Wörter haben bei mir schon festgestellt, dass die Definition sehr, sehr fest angehängt oder abhängig ist von dieser Freiheit, die ich in der deutschen Sprache habe. In der arabischen Sprache bin ich immer noch in den gleichen Definitionen, die ich vor 30 Jahren hatte.
Das ist ein interessanter Punkt. Genau darüber möchte ich kurz mit dir sprechen. Du schreibst im Text, der im Buch erschienen ist, im Krieg fallen auch Wörter, nicht nur Menschen. Und je länger der Krieg währt, desto größer wird der Friedhof der gefallenen Wörter. Und es gibt ein bestimmtes Wort, das du auch im Text erwähnst, und zwar ist es das Wort Cinema. Mhm. Du schreibst im Text, dass das früher noch ein Text für der Ort war, wo Kinos und Veranstaltungen stattgefunden haben. Der Begriff, der die Filmkunst umschreibt. An einem gewissen Zeitpunkt hat aber das Wort Cinema eine neue Bedeutung unter dem diktatorischen Regime erhalten. Mhm. Erzähl uns, was ist das für eine neue Bedeutung und was hat das dann auch mit diesem Begriff gemacht, der ja dann quasi eine neue, fremde Bedeutung erhielt? Das Wort wie aus einem Behälter, der mit neuen Inhalten quasi abgefüllt worden ist, der aber eine andere, ich würde sagen, noch eher negative Färbung dann bekommen hat.
Ja, es ist nicht mehr diese künstliche oder der Gehalt von Kunst und der Versuch, näher zu kommen, einer Realität näher zu kommen, sondern die Realität selbst für uns Menschen im Irak während des Krieges oder der Zeit der Diktatur, diese Realität hat sich dargestellt, als ob es alles nicht wahr war oder ist. Man will das nicht glauben, obwohl man so hautnah vom Geschehen ist. Es ist eine Bombardierung, es ist Sterben und Mörder und Diktatur und Verfolgung und Geheimdienst und all diesen Gräueltaten. Aber man will das nicht realisieren. Man hat gedacht, es ist wie in einem Film zu sein, das gar nicht Film ist, sondern eine Realität. Es ist mein Leben jetzt, unser Leben ist ein Film, den wir jetzt erleben müssen und unsere Rolle einfach verfolgen und vervollständigen, obwohl wir nicht in diesem Film sind, sondern in, ich will nicht sagen in einer Dringlichkeit, dass wir das erleben müssen, weil meiner Meinung nach eine Diktatur entsteht auch durch Gleichgültigkeit, die das Volk selbst auch gemacht hat. Es war eine große Debatte im Irak, warum kam diese Partei und hält an die Macht 32 Jahre. Aber das ist ein anderes Thema. Das Thema ist es, wieso haben wir Irakerinnen und Iraker jetzt das Wort Cinema von Räume der Kunst zum Räume der Realität transportiert. Weil wir diese Realität nicht verinnerlichen wollten, dass diese Realität nicht akzeptieren wollten. Wir haben immer versucht, eine Distanz von dieser Realität zu schaffen und dann haben wir ein Wort kaputt gemacht.
Und gleichzeitig schwingt natürlich, wie du es eben erwähnt hast, natürlich auch die Möglichkeit mit zu sagen, das ist ein Film, den wir betrachten, das hat mit unserer Realität zwar zu tun, aber wenn man natürlich die Realität als Film beschreibt, dann schafft man eine gewisse Distanz dazu. Ist auch ein bisschen eine Illusion, weil man in diesem Fall ist man ja nicht im Kino und schaut der Film quasi von außen, sondern man ist ja quasi im Film mittendrin.
Mittendrin und will nicht glauben, weil es die Realität so schwierig ist, dass man sich vorstellen kann, Teil davon zu sein. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich sage, das Wort Cinema ist natürlich auch verboten. Es ist nicht, ich meine jetzt nicht die Mitläufer dieser Macht oder die Diktatur selber darstellen, sondern Menschen, die wirklich mit Kunst zu tun zu haben und die versuchen, das Spiel mit der Sprache funktionieren zu lassen. Und sie versuchen irgendwie das nicht wahrzunehmen, obwohl es wahr ist. Also natürlich, wenn man am Morgen aufsteht, in Kriegszeiten steht man am Morgen auf und trinkt auch einen Tee oder einen Kaffee und geht zur Arbeit. Die Leute heiraten, machen Kinder, gehen ins Studium, putzen auch ihre Häuser. Es gibt diese Alltäglichkeiten, die auch stattfinden könnten. Im Kriegszeiten wurde auch tolle Literatur geschrieben, etc. Aber es gibt immer einen Punkt im Krieg und in Diktaturen. Dieser Punkt ist oder lautet: Inwiefern bin ich Teil davon? Bin ich beteiligt? Kann ich mich isolieren? Was heißt das für mich? Und wie kann ich mich schützen?
Und was bedeutet das eben für die Sprache? Was bedeutet das für die Wörter? Inwiefern verändert das halt auch die Sprache? Jetzt das Wort Cinema bekam eine neue Bedeutung, eine ambivalente Bedeutung. Sie hat einen neuen Sinn erhalten. Wie ist es dann, wenn so eine Sprache oder eine Wörter ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren? Können sie ihre ursprünglichen Bedeutungen irgendwann wieder zurückerhalten? Kann man quasi eine verlorene Sprache wieder zurückbringen? Oder sind das verlorene Wörter für dich? Wie gehst du damit um?
Ich glaube, der Aufbau einer Sprache ist auch eine Notwendigkeit nach Kriegszeit, nach Diktatur. Also für mich, ein Krieg kann nur beginnen. Ich habe bis jetzt kein Krieg gelesen oder gesehen oder erlebt haben, der sich ein Ende nahm. Ein Krieg kann man nur beginnen. Die Zeit nach dem Krieg ist einfach irgendwie ein Echo oder eine Reflexion oder ein Schweigen. Und die Wörter, die gefallen waren im Krieg, ich glaube nicht, dass das einfach sie wieder zu retten. Auch wenn dieser Aufbau der Sprache intensiv funktioniert, was zum Beispiel Gruppe 47 in Berlin gemacht hat. Während meiner Doktoratsstudent habe ich eine Forschung über diese Gruppe geschrieben. Und wie haben sie versucht, durch Literatur in allen Gärten und durch Sitzungen die deutsche Sprache zu retten von diesem Loch, in dem die Sprache fiel während der Nationalsozialismus. Ich war im Irak, das ist der gleiche Fall. Ich war im Irak im Dezember 2022 und als ich mit Menschen sprach, mir wurde sofort gesagt, dass ich Wörter erwähne, die man jetzt nicht spricht und nicht ausspricht und nicht benutzt. Und wurde bei mir sofort festgestellt, dass ich nicht in Bagdad lebe. Und jemand hat mir gesagt, diese Wörter, die hören wir seit 25 Jahren nicht mehr. Das heißt, die sind Wörter, die sind weg, die sind austradiert vom Alltag. Ich meine jetzt das Dialekt, auch weil das Dialekt ist auch Puls eines Volkes, einer Gemeinde. Und wenn es etwas fällt, dann ist das ein Vakuum, eine Leere? Oder wie wird das erfüllt? Was für neue Wörter, die kommen? Und von wem wurden sie ausgespuckt, produziert? Und das ist eben diese Dialektik zwischen Sprache und Geschichte.
Du sprichst das Thema Sprachwandel an. Also ja. Sprache ist etwas, das sich über Jahrzehnte, über Generationen hinweg verändert. Es wird beeinflusst durch einschneidende Ereignisse, sogenannte Zeitenwenden, ein Begriff, der wir in der Vergangenheit oft gehört haben. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle einen kurzen Verweis machen auf eine Videoarbeit, die in der Ausstellung zu sehen ist, um auch nochmal aufzuzeigen, inwiefern halt die Themen, die dich, Usama, persönlich und in deiner Literatur beschäftigen, sich auch in Kunstwerken in der Ausstellung spiegeln. Es ist eine Arbeit von Zineb Sedira, eine Künstlerin, die mit einer Videoarbeit vertreten ist. Und auf dem ersten Bildschirm sehen wir die Künstlerin, die mit ihrer Mutter spricht. Die Mutter spricht Arabisch und die Künstlerin spricht Französisch. Und auf diesem Bildschirm verstehen sich beide. Dann sehen wir auf dem zweiten Bildschirm die Künstlerin, die immer noch Französisch spricht, die nun aber mit ihrer Tochter spricht, die Englisch spricht. Mittlerweile leben sie in London und auch hier verstehen sich beide. Und dann sehen wir auf dem letzten Bildschirm, sehen wir wieder die Tochter der Tochter, also quasi das jüngste Glied der Generation, die Englisch spricht und ihr gegenüber sitzt ihre Großmutter, die Arabisch spricht und sie verstehen sich nicht mehr. Und das ist ein berührendes Beispiel, wie halt zeigt, dass über Generationen hinweg auch geknüpft an die Thematik der Migrationssprachen verschwinden. Und es zeigt eben auch, vor allem auf diesem letzten Videobild, wenn die Sprache weg ist, fällt halt eben auch ein Großteil der Kommunikation weg. Und dieses Unbehagen von diesen zwei Frauen, die sich da gegenüber sitzen, ist berührend und beunruhigend gleichzeitig. Also das Schweigen, das in dieser Arbeit Thema wird, Schweigen ist auch etwas, das du im Irak erlebt hast, dass die Wörter plötzlich ihren Sinn verloren hatten. Was übrig blieb, war Schweigen. Bedeutet Schweigen auch den Verlust der Sprache?
Nein, meiner Meinung nach, also Verlust der Sprache ist vielleicht, es könnte passieren durch Trauma, durch Sprachlosigkeit, durch nicht sprechen wollen und andere Gründe, auch die vielleicht auch in Psychologie kann man das analysieren. Aber das Schweigen, was ich erlebt habe und was ich versucht habe in meinem zweiten Roman darzustellen, in einer totalen erfundenen Geschichte von mir. Dieses Schweigen ist für mich eine Art von Zustand. Es ist wie eine Haltung. Es ist ein Bewusstseinsschweigen. Es ist ein Schweigen, nicht mit dem verknüpft wird oder wurde, dass man nicht sprechen will oder nicht sprechen kann. Sondern die Zeit des Sprechens ist noch nicht da. Und die Suche nach dem Wort beziehungsweise nach der passenden Sprache könnte noch länger dauern. Und dieses Schweigen ist eigentlich unerträglich und nimmt einen großen Raum. Weil es dehnt sich aus. Also die Suche heißt auch Grabeln in der Geschichte. Heißt auch, wie war das? Und wenn Elemente fehlen, dann fehlt auch die Sprache. Weil die Wahrnehmung ist noch nicht da, um die passende Sprache zu finden. Und das hat schon auch eine persönliche Geschichte mit dem Verschwinden meines Bruders Ali im Bürgerkrieg im Irak 2006. Und worüber habe ich auch einen Roman, den ersten Roman, ein bisschen geschrieben, nicht das Ganze, aber ich habe versucht, einfach das zu beschreiben, was das heißt, ein Verschwinden aus dem Leben. Ein Verschwinden ist kein Tod. Und wenn Wörter verschwinden oder Menschen verschwinden, es ist nicht Tod der Sprache oder Tod des Menschen, sondern es ist eine Leere, eine Stille, ein Vakuum, das dazwischen steht. Und du suchst als Mensch Elemente, Kriterien, das zu fühlen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du nicht anders als zu schweigen. Und das habe ich erlebt auch in der Familie. Das Thema Ali wird nicht erwähnt. Ali hat kein Grab, ist nicht tot, ist aber nicht da, ist nicht am Leben. Und was ist das eigentlich? Ein Verschwinden. Ist ein Verschwinden ein Tod? Ist ein Verschwinden ein Ende oder ein Anfang? Und wenn Anfang, für was? Was kann man damit anfangen? Und wo? Und da hat man keine Wahl, als tot zu schweigen. Weil worüber sprechen würde oder wird, ist, hat immer noch keine Wörter. Wann kommen die Wörter? Was ist, wie lange dauert dieses Prozess? Das wissen wir nicht. Das habe ich jetzt auf eine Familie fokussiert, aber es ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Kann eine Gemeinde treffen, kann ein Land treffen.
Du schreibst aber in deinen Büchern genau über diese persönliche Tragödie, den Verlust, das Verschwinden eines Bruders. Also du gibst eigentlich diese Geschichte Worte. Darf ich fragen, wie ist das, deine Familienmitglieder, lesen die deine Bücher? Haben sie erfahren, dass du das, diesen Verlust in deiner Literatur thematisiert hast?
Sie haben das, also ich durch meine Erzählung, dann meine Bücher, die haben keine, ich schreibe auf Deutsch und sie sind nur auf Deutsch, auch auf Italienisch sind erhältlich, aber auf Arabisch nicht. Ich habe schon erwähnt, dass ich dies und jenes, natürlich habe ich nicht das Ganze, wie gesagt, nicht das Ganze, die ganze Geschichte von diesem Mensch. Ich habe versucht, in meinem ersten Roman das Schicksal von Ali mit dem Schicksal vom Irak zu verbinden, weil für mich ist auch das ganze Verschwinden von dieser Kultur, von Menschen dort, Sprache, es ist alles verschwunden, alles wurde reduziert auf irgendeine eingepackte Formulierung von Demokratie und Transport einer Demokratie durch Militär, und da hat man darüber gesprochen, aber man hat nicht über diesen, es ist alles auf einmal verschwunden, die Kultur, das Land, die Bevölkerung, die ganze Zeit, in der die Bevölkerung gelitten hat, es ist verschwunden, und mit dem verschwanden auch viele Menschen. Ich habe versucht, auch das Verschwinden von der Natur in diesem Land. So viele Bäume, die wurden wirklich, die Palmen, es gibt riesengroße Felder im Irak und es ist eine Tragödie. Man sieht unendlich Palmen ohne Köpfe, ohne Kronen. Die sind abgekopfte Palmen durch Bombardierung und Krieg. Und das ist einfach traurig. Die ganzen Sümpfe von Südirak sind verschwunden, trocken. Tigris und Euphrat. Und das ist dieses Phänomen von Verschwinden hat beschäftigt mich immer. Immer noch. Und ich versuche einfach, das zu verstehen. Was heißt für uns Menschen, wenn wir leben und auf einmal verschwinden Wörter oder Alltagstätigkeiten, Gewohnheiten, Menschen?
Was ich auch interessant finde an deinen Schilderungen, man spricht ja oft von Sprache als eine Art Lebewesen. Sprache entsteht, Sprache verändert sich, Sprache erneuert sich. Aber es sind ja immer die Menschen selber, die eine Sprache nicht mehr sprechen oder eine Sprache, wie wir es im Beispiel von Sedira gesehen haben, die aufgrund der Migrationssprachen verlieren sich, aber es sind eben Menschen, die die Sprache nicht mehr können. Das sind immer die, mit den Menschen verschwinden die Sprache oder mit den Menschen entstehen die Wörter. Oder? Und das finde ich ein spannendes Beispiel, das uns halt immer auch wieder bewusst machen sollte, dass es die Menschen sind, die hinter der Sprache stehen und Sprache nicht per se einfach ein Lebewesen sind, das ihren eigenen Willen haben. Aber was macht es mit dir oder was hat es mit dir gemacht, wenn du in einem Land lebst, in dem du deine eigene Sprache nicht mehr sprechen kannst? Also in dem, wie wir es beim Beispiel vom Cinema gesehen haben, dass diese Wörter nicht mehr zu gebrauchen sind. Das entsteht ja auch wie eine Art innere Distanz zu deiner Identität, wenn wir Sprache auch mit Kultur und Identität in Beziehung setzen. Oder wie hat es dich dann auch gerettet, als du in der Schweiz warst und dass Deutsch dann dieses Vakuum vielleicht wieder füllen konnte?
Ja, also ich muss hier gestehen, dass dieses Fremdsein für mich gar nicht neu ist. Also es hat nur bedingt zu tun, dass ich jetzt nicht mehr in einem sozusagen arabisch sprechenden Raum lebe oder im Irak lebe. Dieses Fremdsein, das Gefühl, dass du fast im Exil lebst, das habe ich schon auch in Bagdad gelebt, weil es ist Fremdsein für mich ist ein psychologisches Zustand, mehr als draußen in einem Tram oder in einem Zug mit Menschen zu reden oder verstehen. Und dieses Fremdsein, das ist nicht, dass du nicht einverstanden bist mit dem, was alles läuft. Und dass du einen Mangel hast an Menschen, die den gleichen Klang haben wie du. Und dass du Angst hast. Immer Angst. Dieser Angst macht einem fremd. Und dieser Angst habe ich natürlich in Irak erlebt, in dieser Zeit der Diktatur. Natürlich hat das intensiviert, als ich hier kam und dann wie gesagt, verschwinden auf einmal viele Gewohnheiten, viele Räume. Du wirst reduziert auf das, dass du geflüchtet bist, dass du ein Flüchtling bist, dass du diese Gänge, dieses Verfahren musst du mal. Und das, dann merkst du, deine Identität wird auf das reduziert, was der andere entscheidet und nicht du Teil der Entscheidung bist. Wenn du in einem Kontext lebst, in dem du wirken kannst und darfst, dann bist du mehr oder weniger Teil dieser Entscheidung. Aber wenn du ganz weg aus diesem Prozess bist, dann musst du einfach nur Empfänger sein und musst du nur hinnehmen, was entschieden wurde. Und das macht das Fremdsein noch tiefer.
Und darin spielt Sprache immer eine wichtige Rolle. Also wir haben gesehen, dass Sprache immer auch ein Instrument zur Trennung sein kann. Sprache ist nicht per se etwas, das einfach zur Kommunikation, zur Verbindung, zum Dialog dient, sondern Sprache wurde natürlich bewusst immer auch wieder zur Trennung oder zur Ausgrenzung eingesetzt. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal einen Hinweis auf eine weitere Arbeit machen, die in der Ausstellung zu sehen ist. Und zwar ist es eine Arbeit eines südafrikanischen Künstlers Kemang Waluhelere. Er zeigt eine Skulptur, die aus ehemaligen Schulpulten zusammengesetzt sind. Und zwar sind das Schulpulte, also Schulbänke, wo schwarze Kinder unterrichtet worden sind während vielen Jahrzehnten. Und Kemang macht daraus eine Skulptur, er formt aus diesem Holz quasi kleine Vogelhäuser. Man erkennt ansatzweise immer noch die Schulpulte, man sieht auf dem Holz die Schriften, die eingekerbten Buchstaben von Kindern, also man spürt die Vergangenheit dieses Elements und trotzdem lässt er daraus aus dieser neuen Skulptur eine neue Geschichte entstehen, aber die Geschichte, die bleibt sichtbar, die bleibt spürbar, man weiß, was an diesen Schulpulten geschehen ist. Man weiß, dass die Kinder schlecht oder ungenügend unterrichtet worden sind, eben genau mit dem Ziel, halt sie klein zu halten. Also, ja. Und gleichzeitig wurde dort den Kindern wurde verboten, in ihrer eigenen Muttersprache im eigenen Land zu reden. Oder? Das zeigt halt, wie Sprache auch in diesen Systemen auch ein Machtinstrument sein können. Und Kemang, glaube ich, verweist sehr auf eine poetische Weise auf diesen Umstand. Und ich glaube, das ist etwas, das du natürlich auch erlebt hast, wie Sprache etwas ist, das auch als Machtinstrument benutzt werden kann.
Ja, und die grenzt aus und die schneidet, die verbindet nicht. Und da in diesem Zusammenhang kommt mir im Sinn die tolle Essays und Gedichte von Audre Lorde zum Beispiel, die wunderbare schwarze Dichterin, die sich engagiert hat das ganze Leben, um das zu verstehen, was heißt das für die Sprache, wenn ich schwarz bin und wenn ich immer aus diesem Grund ausgegrenzt bin, bewusst und unbewusst, mit und ohne Sprache. Und das, dieses Kunstwerk, ein Kunsthaus, als ich das gesehen habe, habe ich sofort die Gedichte von Audre Lorde vor meinen Augen. Und ich habe mich auch gefragt, wenn ich jetzt ein Wort nicht ausspreche und nicht aussprechen darf, egal, das Wort ist jetzt, befindet sich nicht, was heißt das für die Geschichte? Was macht das für die Geschichte? Die Geschichte ist da. Ich sehe das in diesen Holzstücken, die schon wunderbar gemacht wurden. Und ich finde diese Verbindung mit dem Vögel und diese ganze kleine Häuser, das erinnert mich auch an das Phänomen von Sprache und Sein, Sprache und Zuhause sein. Und ich glaube, ein Raum von diesem Zuhause, wenn wir die Sprache jetzt als Zuhause betrachten dürfen, dann ist ein großer Raum in diesem Haus ist auch das Schweigen. Und ich glaube, die Sprache kann nur existieren, nur dadurch, dass der Raum des Schweigens auch existieren darf und auch da sein darf, weil es wie gesagt, ist ein Zustand, der uns zum Nachdenken bringt. Diese Leere in diesen Räumen und die Wörter, die teilweise ausradiert wurden, teilweise immer da sind, die tragen eine tragische Geschichte, die Teil unserer Geschichte. Und wenn ich unsere sage, dann bezieht sich dieses Personalpronomen auf uns als Menschsein. Weil die Sprache ist, egal welche Sprache, die Sprache des Geschehens muss auch irgendwie vor Augen gehalten werden, damit wir unsere Gegenwart bewältigen können.
Du sprichst von Räumen, wenn du von Sprache sprichst, von Gefäßen auch in deiner Literatur. Ich finde der Begriff Sprachraum ein interessanter Begriff. Und ich kann mich erinnern, als ich im letzten September in Sent war, habe ich Not Vital getroffen, ein Bündner Künstler, rätromanischer Künstler, der auch mit Arbeiten in der Ausstellung vertreten ist. Und ich habe ihn damals so als etwas einem Interesse heraus gefragt, wenn er einen Sprachraum physisch bauen würde, was würde er für Material verwenden? Und dann sagt er Wasser. Ja, und ich fand das so eine schöne Idee und eine schöne Metapher. Erstens natürlich war es klar, dass wir mit Wasser einige Probleme kriegen würden, einen Raum zu bauen. Ja. Aber ich fand das Wasser als Sinnbild, als Metapher für Sprache ein sehr treffendes und sehr schönes Bild. Wasser, ist das etwas, mit dem du etwas anfangen kannst, wenn du über die Veränderbarkeit, über den Sprachwandel nachdenkst?
Ja, diese Beweglichkeit, das Fließende, die Lebendigkeit und auch das Tragen. Also Wasser hat auch mit Tragen zu tun, dass die Sachen getragen werden. Wir versuchen auch durch Sprache unsere Geschichte irgendwie lebendig zu halten. Und ich finde auch das Element Wasser sehr interessant, auch weil wir auch erleben leider Mangel an Wasser. Und dieses Mangel an Sprache, der Raum des Schweigens, die Angst vor Wörtern, für Formulierungen, Definitionen. Und was machen wir mit dem, was wir jetzt übrig in der Hand haben und was übrig geblieben ist von Wasser? Was machen wir damit? Und wie können wir das lebendig halten? Die Aufklärung einer Sprache ist auch notwendig. Und ich glaube, das ist die Aufgabe der Literatur und die Kunst. Und ich glaube, das ist im Kunstmuseum und Chor, was ich jetzt auch dazu hinfüge, wenn ich darf, das Element dieser Verkörperlichkeit einer Sprache, dass eine Buchstabe, man kommt in einem Raum und sieht die Buchstaben, wie sie einen Raum nehmen, wie sie Elemente sind. Wörter sind Elemente. Sie sind groß, klein, vernichtet, hell, dick, laut, leise. Und diese Widerstände, diese Paradoxe in einem Wort, ein Wort aus vielen Perspektiven, ein Wort aus vielen Geschichten, auch unter Licht oder Schatten. Und das hat mich sehr berührt und auch dazu geführt, dass ich mich selbst frage, wie entsteht eigentlich ein Wort und was kommt zuerst in mir als Mensch? Meine Wahrnehmung zuerst oder die Sprache, die ich habe? Aber doch, die Sprache, die ich habe, sie ist schon verknüpft mit einer Geschichte. Aber es gibt jetzt eine neue Geschichte. Wie kann ich die alten Elemente benutzen, um eine neue Geschichte zu kristallisieren?
Also wir treiben in einem Strom von Geschichten durch die Welt. Die Geschichte spiegelt sich in der Gegenwart. Wir setzen uns zusammen aus einer Vielzahl von Geschichten, die wir uns angelegt, zugelegt haben. Eine letzte Arbeit, die ich hier noch abschließend erwähnen möchte, die auch das Element Wasser als zentrales Element hat, ist eine Arbeit von Marcel Brothars. Marcel Brothars sehen wir in einem 16mm Film, wie er sitzend auf einem Papier mit Tinte schreibt und plötzlich beginnt es zu regnen und wir sehen, wie der Regen die geschriebene Tinte wieder davonwischt. Und da sehen wir wieder beim Verschwinden von Sprache, beim Sprachwandel, auch hier ein sehr poetisches Bild wieder, was Sprache sein kann.
Ja. Und das finde ich einfach wunderbar, wenn es regnet und die Sprache fließt mit dem Wasser. Aber die wurde trotzdem gesprochen. Es ist nicht ganz ausradiert. Es hat schon genommen. Dieser Raum ist schon gefüllt von Wörtern. Und das ist auch sehr, sehr poetisch für mich, auch wer spricht mit wem. Jetzt der Dichter, der sitzt und schreibt. Es ist wie ein Gespräch mit der Natur, mit dem Regen, mit dem Wort selbst. Und es ist für mich ist wie ein Loslassen, dieses Wort in die Welt, die Sprache in die Welt fließen zu lassen. Und das ist an sich schon die Bewegung, ohne die Bedeutung der Wörter zu verstehen, an sich schon eine Haltung und ein Gedicht an sich, diese Bewegung ist für mich. Und du hast auch das Wort Gefäß auch erwähnt. Und ich finde dieses Gehalt von Sprache, also wer hält, wenn meine Sprache mich oder ich sie, meine Sprachen, und wie entsteht diese Beziehung zwischen mir und meinen Sprachen und wer beeinflusst wen? Wir Menschen, wir sind die Sprache. Wir lassen die Sprache funktionieren, aber gleichzeitig, wie wir die Art und Weise, wie wir in dieser Art und Weise die Sprache entwickeln oder eben erfinden, das beeinflusst uns, die Gegenwart, und natürlich nimmt auch Sichtweise betrachtet auch einen großen Raum von Zukunft, wie die Zukunft aussehen könnte.
Also wie Sprache die Welt erfindet, ist genau der Ansatz auch der Ausstellung, inwiefern halt Sprache nicht etwas ist, das einfach unsere Umwelt beschreibt oder benennt, sondern wie Sprache halt eine Perspektive auf die Welt gibt oder uns eine Perspektive auch nehmen kann. Beides liegt in der Essenz der Sprache drin.
Ja.
In diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich für das spannende Gespräch bedanken. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit dir. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch.